Über den 5 Sinnen der Wahrnehmung, den 5 Arbeitssinnen und den 5 Objekten der Sinne steht der Geist, der das 16. Element darstellt. Über den Geist steht das 17. Element, die Seele, das Lebewesen selbst, das in Zusammenarbeit mit den anderen 16 Elementen allein die materielle Welt genießt. Das Lebewesen genießt 3 Arten von Situationen, nämlich glückliche, leidvolle und gemischte. Erläuterung. Jeder widmet sich mit seinen Händen, seinen Beinen und den anderen Sinnen einer Tätigkeit, um je nach seinen erdachten Vorstellungen ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Man versucht, die 5 Sinnesobjekte, nämlich Form, Klang, Geschmack, Duft und Berührung, zu genießen, da man nicht das wahre Ziel des Lebens kennt, das darin besteht, den höchsten Herrn zu erfreuen. Aufgrund von Ungehorsam gegenüber dem höchsten Herrn wird man in materielle Umstände versetzt und versucht dann, auf selbsterdachten Wege seine Situation zu verbessern, ohne dass man den Wunsch hat, den Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu folgen. Nichtsdestotrotz ist der höchste Herr so gütig, dass er selbst kommt, um das verwirrte Lebewesen zu lehren, gehorsam zu handeln und dann allmählich nach Hause zu Gott zurückzukehren, wo es ein ewiges, friedvolles Leben der Glückseligkeit und des Wissens erlangen kann. Das Lebewesen besitzt einen Körper, der eine sehr komplizierte Verbindung der materiellen Elemente darstellt. Und mit diesem Körper kämpft es ganz allein, wie in diesem Vers durch die Worte Ikastu angedeutet wird. Wenn man sich im Ozean befindet und versucht, sich an Land zu kämpfen, muss man allein schwimmen. Obgleich viele Menschen und Wassertiere ebenfalls im Ozean schwimmen, muss man für sich selbst sorgen. Denn niemand wird einem helfen. Ebenso weist...
Das ist ja unglaublich. Das habe ich sonst nur anders gehört. Das lesen wir nochmal. Weil das wirklich...
Es gibt eine andere Stelle, wo meines Wissens, wo Prabhupada darüber spricht. Wenn man sich im Ozean befindet und versucht, sich an Land zu kämpfen, muss man allein schwimmen. Obgleich viele Menschen und Wassertiere ebenfalls im Ozean schwimmen, muss man für sich selbst sorgen. Denn niemand wird einem helfen. Ebenso weist dieser Vers darauf hin, dass das 17. Element, die Seele, alleine arbeiten muss. Obgleich es versucht, Gesellschaft, Freundschaft und Liebe zu schaffen, wird niemand in der Lage sein, ihm zu helfen, außer Krishna, dem höchsten Herrn. Deshalb sollte es sein einziges Anliegen sein, Krishna zu erfreuen. Genau das ist es auch, was Krishna will. Sarvadamam parityaja mangikam sharanam braja aham tvam savapapebhyo mokshayishyami mashucha. Menschen, die durch materielle Umstände verwirrt sind, versuchen sich zu vereinigen. Doch obgleich sie sich unter Menschen und Nationen um Einheit bemühen, sind all ihre Versuche vergeblich. Ein jeder muss allein mit den Elementen der Natur ums Dasein kämpfen. Die einzige Hoffnung besteht deshalb, wie Krishna uns rät, darin, sich ihm hinzugeben. Denn er kann einem helfen, dem Ozean der Unwissenheit zu entkommen. Sri Chaitanya Mahaprabhu betete deshalb: Ayi nanda tanuya kinkaram patitam mam vishame bhavam budo gripaya tava pada pankaja sthitaduli sadrisham vichintaya. O Krishna, geliebter Sohn Nanda Maharajas, ich bin dein ewiger Diener. Aber irgendwie bin ich in dieses Meer der Unwissenheit gefallen. Und obgleich ich sehr schwer kämpfe, gibt es keinen Weg, wie ich mich retten könnte. Wenn du mich jedoch gütigerweise heraushebst und mich als eines der Staubkörnchen an deinen Lotusfüßen befestigt, so wird mich das retten. In diesem Sinne sank auch Bhaktivinoda Thakur Anadi karma phale padibhavarna vajele talibadena dekhi upaya. Mein lieber Herr, ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich aus irgendeinem Grund in diesen Ozean der Unwissenheit gefallen bin. Und nun kann ich keinen Weg finden, mich zu retten. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, dass jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Wenn ein individuelles Lebewesen ein reiner Geweihter Krishnas wird, wird es daraufhin aus dem Ozean der Unwissenheit erlöst. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu wichtiger Hinweis gegeben. Wir mögen uns noch so sehr um Zuneigung und um Verständnis bemühen, doch an den Kreuzwegen des Lebens stehen wir immer wieder ganz allein. Wir müssen in dieser Situation, in der wir Matterleben sind, verstehen, dass wir für unsere eigenen Wege verantwortlich sind, selber verantwortlich. Das Beispiel, was Srila Prabhupada gibt, ist von einem Menschen, der in den Ozean gefallen ist und der durch eigene Bemühungen versuchen muss, aus dem Ozean herauszuschwimmen. Selbst wenn andere um ihn herum sind, sind auch die mit ihren eigenen Schwimmangelegenheiten so beschäftigt, dass sie selbst, wie soll ich mich ausdrücken, okkupiert sind und sich nicht so sehr um uns kümmern können. In den entscheidenden Phasen geht es nicht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich hatte einmal im Ozean beim Schwimmen einen Beinkrampf gekriegt und rumgezappelt. Und da war ein Freund dabei, aber der sagte, ich kann jetzt nicht für zwei schwimmen, du musst da irgendwie alleine rauskommen. Nicht? Das ist sehr wichtig für einen Devotee zu verstehen, diese Eigenverantwortlichkeit im spirituellen Leben. Wenn ein Devotee das nämlich versteht, dann fängt er an, Zuflucht bei Krishna zu suchen. Wenn wir verstehen, dass letztendlich wir alleine sind und uns nicht auf dies oder das oder jenes verlassen können, dann wird der Begriff Zuflucht bei Krishna plötzlich von akuter Notwendigkeit. Nicht? Nachdem wir das probiert haben und das probiert haben und das probiert haben und es alles nicht funktioniert, darum wendet man sich dann an die höchste Persönlichkeit Gottes. Ganz natürlich, einer natürlichen Erinnerung folgend tut man das. Es ist genauso wie wenn jemand eine Krankheit hat und merkt, hier kann mir kein Arzt raushelfen, hier kann mir nur noch Krishna raushelfen, dann wird man plötzlich, tut man sich plötzlich an Krishna wenden. Wenn man alles ausprobiert hat, dieses Mittelchen und jenes Mittelchen und jenes Sache. Und das Interessante ist, wenn der Devotee so ekelhaar wird, das heißt sich so direkt an Krishna wendet, mit dieser Ausschließlichkeit, dann antwortet Krishna. Krishna scheint manchmal so lange zu warten, bis der Devotee einfach merkt, jetzt wende ich mich nur noch an dich. Nicht? Das gute Beispiel ist Draupadi, die ja verschiedene Möglichkeiten ausprobierte, um sich eben um ihren Sari festzuhalten, der da von diesen Brutalos abgezogen wurde. Aber schließlich wusste sie, es geht nur noch Krishna. Sie gab alle anderen Wege in diesen einen Weg hinein, nämlich sich ganz und gar Krishna zuzuwenden. Und äußerlich sah das so aus, dass sie beide Hände in die Luft warf und sich nicht mehr verteidigen wollte mit keiner der Hände. Da waren natürlich innere Schritte auch dabei. So, die Frage ist, die ich heute stellen möchte, sind wir tatsächlich ganz allein? Allein, ich bin allein. Die Kreuzwege des Lebens gehe ich immer ganz allein, schluchz. Gibt so einen Schlager, einen deutschen Schlager, der geht so. Nicht? Ist es tatsächlich so, dass wir allein sind bis auf Krishna? Nun, das, von dem dieser Vers spricht, ganz nahe an der Seele, dem 17. Element, ist der Geist. Und dieser Geist, den müssen wir schon auf unserem Wege irgendwie zum Freund gewinnen. Das ist ganz wichtig im spirituellen Leben. Es gibt einen Shloka, in dem gesagt wird, der Geist ist entweder der größte Feind des bedingten Lebewesens oder der größte Freund. Ein Geist, der mit unserem spirituellen Interesse zusammenarbeitet, ist der größte Freund. Aber hier ein Geist, der immer ablenkt und immer ausweicht, ist der größte Feind. Den Geist zu kontrollieren ist deswegen eine ganz wichtige Aufgabe, die wir alle haben, denn der ist direkt neben der Seele. Und wir müssen ihn zum Freund gewinnen. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten in den Heiligen Schriften, in dem Bhagavatam, die erwähnt werden. Prabhupada spricht hierüber im letzten Vers des 11. Kapitels vom 5. Kanto, also 5, 11, letzte Vers. Wenn ihr es nachlesen möchtet, könnt ihr es da finden. Da spricht Srila Prabhupada von zwei Möglichkeiten, den Geist, wenn er nicht kooperiert, zu unserem Freund zu machen oder mit ihm klarzukommen. Und er sagt, es gibt ein gutes Wort für den materialistischen Geist. Man muss ihn ignorieren. Ignorieren. Wenn er also nicht mitarbeitet, oh, hier ist ein Devotee, der wartet auf den, ich wollte dich auch mit an Bord nehmen zu dieser Vorlesung. Es geht um den Pfad des Krishna-Bewusstseins, ob wir ihn nun allein gehen oder nicht. Und wir sagten, der Geist ist immer dabei und wir müssen uns entscheiden, machen wir ihn zum Freund oder Feind. Und jetzt sprechen wir darüber, was machen wir, wenn der mal nicht mitspielt. Wie zum Beispiel, wenn er einschläft bei der Vorlesung, kommt ja durchaus vor, oder einfach so Fantasien da ausbildet vom materiellen Leben und dann vielleicht sogar noch einredet, Sex ist gut und so weiter. Also, liebe Sie, ihr habt ja selber einen Geist und wisst, was da manchmal so rauskommt. Nun, die erste Sache ist ignorieren, aber kein Mensch kann einfach für lange Zeit existieren, indem er den Geist immer ignoriert. Das geht nicht. Das ist nicht menschlich. Wir können nicht immer Nein sagen. diejenigen von euch, die Kinder haben, oder die wissen, wenn das, es gibt Situationen, wo man das Kind ignorieren muss, wenn das irgendwas Verrücktes macht. Also, und das gibt sich dann auch. Aber es, wenn man das Kind immer ignoriert, dann bricht eine Panik aus zu Hause. Nicht? So ist es auch mit dem Geist. Wenn wir immer den Geist ignorieren und ihn immer in so eine eiserne Spange hineinsetzen, wie der Zahnarzt, wenn der anfängt, die Krone raufzusetzen, so eine Eisenspanne da rein tut, das geht nicht. Das wird er auch nicht mitmachen. Deswegen kommt jetzt die zweite Lösung. Die zweite Lösung ist, die uns die Schriften sagen, wir müssen den Geist in eine Mission hineingeben, die spirituell ist und in Kontakt ist mit unserem spirituellen Meister. Das ist die Möglichkeit. Wir müssen eine Mission finden, die in Kontakt ist mit einer selbstverwirklichten Seele, die Krishna sehr nahe ist. Sonst kommen wir nicht hier raus. Aus der Bedrängnis, aus der Enge eines materialistischen Geistes, der von Lust und Illusion und Neid und Verrücktheit geplagt wird. Dieses Eingeben des Geistes in die Mission des spirituellen Meisters ist die zweite der zweite Weg, den Srila Prabhupada uns empfiehlt, um den Geist zu kontrollieren. Und warum das so ist, möchte ich euch jetzt gerne erläutern. Wir sind in einer Zeit, in der die Devotees, die, sagen wir mal, sich ein bisschen analytisch mit der Hare Krishna Bewegung befassen, die stellen fest, dass unsere Bewegung in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, das ist ganz unmerklich gekommen, aber jetzt kann es jeder merken, der sieht, dass einfach sich etwas verändert hat. Es sind bestimmt positive Ansätze da, aber im Augenblick wird es tatsächlich auch so gefühlt, dass durchaus Kali die Situation für die Devotees im spirituellen Leben schwierig gemacht. Und das äußert sich ganz einfach darin, dass die Devotees nicht so zufrieden sind in ihrem Krishna-Bewusstsein. Wir müssen das sagen, wir könnten die Augen davor verschließen, aber es nützt nichts. Es ist einfach ein bisschen mehr Kali-Yuga, ein bisschen ganz schön mehr. Das ist in der materiellen Welt auch so. Diejenigen sagen, dass nur wir Schwierigkeiten haben, sehen wirklich nicht die Sache mit den richtigen Augen. In der materiellen Welt geht es kunterbunt her im Augenblick. Also ich habe mal wieder eine Zeitung gelesen und so. Nicht? Kali Yuga ist einfach heavy im Augenblick am Rummachen. Und in dieser Zeit wird unser Geist auch verwirrt werden. Kann ich euch garantieren, wenn das noch nicht ist. Wir müssen uns mit dieser Thematik deswegen qualifiziert auseinandersetzen. Wie können wir unseren Geist zum Freund machen? Und wie können wir das spirituelle Leben erreichen? Nun, zunächst einmal als Ausgangspunkt möchte ich sagen, dass Sri Krishna, um uns zu helfen, unseren spirituellen Weg zu erfolgreich zu machen, in zweierlei Weisen zu uns kommt. Einmal ist er mit uns als Überseele im Herzen, die uns Inspiration gibt und so weiter. Ich glaube, unser junge Bhaktas können das noch erinnern, als sie die Inspiration hat, lasst uns in den Tempel gehen. Es war die Überseele, Krishna im Herzen, der das Vertrauen gegeben hat, lass uns im Tempel jetzt gehen. Die zweite Möglichkeit, wie Krishna vor uns erscheint, ist in Form seines lieben Devotees. Bhaktivinoda Thakur betet zu dem spirituellen Meister, Krishna Setoma, Krishna ist deins. Du hast ihn in deinem Herzen, du kannst ihn mir geben. Nicht? Govinda Vishram, Govinda sucht Zuflucht in den Herzen seiner Devotis. Deswegen erscheint Krishna also von innen als die Überseele und dann von außen durch den spirituellen Meister. Nun, die Führung eines spirituellen Meisters im spirituellen Leben ist ganz wichtig, denn allein wären wir zu bedingt, um Krishnas Plan herauszufinden. Um Krishna zu verstehen. Das geht nur, wenn wir mit einem mit Krishna in Verbindung stehenden spirituellen Meister in Kontakt sind, der ja auch den Krishna ja auch benutzt, um uns zu helfen. Ich glaube, wir alle wissen schon, wenn unser spiritueller Meister mal mehr in unserem Leben gegenwärtig wurde, wir haben sofort verstanden, das ist jetzt Krishna, der will mir was zeigen. Habt ihr das nicht alle ihr seid ja meistens, die meisten von euch sind Schüler durch ein spirituelle Meister. Habt ihr das nicht schon mal gemerkt? Dass plötzlich der spirituelle Meister mehr im Leben auftritt, durch eine Anweisung zum Beispiel. Oder indem wir von ihm etwas hören, was uns ganz tief betrifft. Und dann merken wir, Krishna, danke. Boah, ist ja nicht hoffnungslos hier in der Wüste. Das ist... Ein spiritueller Meister ist wichtig für uns, um uns zu führen in unserem spirituellen Leben. Das heißt, genauso wenig wie das Auge jemals den Geist sehen kann, so können unsere materiellen Sinne und unser materielles Verständnis Krishna verstehen. Ich sehe jetzt zum Beispiel Buddha Vasaprabhu, der sich bemüht, aufmerksam zuzuhören und Gedanken dabei hat. Ich weiß, dass sein Geist total aktiv ist, aber er kann das nicht sehen. Ich kann nicht deinen Geist sehen, mit diesem nackten Auge. Symptome kann man sehen, dass du nachdenkst, aber ich meine jetzt den Geist selber, können wir nicht mit dem nackten Auge sehen. So können wir auch nicht mit unserer begrenzten Sinneswahrnehmung Krishna oder Krishnas Plan sehen. Es geht nicht. Wir sind zu begrenzt. Granica, sagt man in Jugoslawischen. Granica heißt Grenze. So. Deswegen müssen wir ihm, es ist wichtig, einen spirituellen Meister zu finden. Seht mal, jeder Devotee, der im Krishna-Bewusstsein da ist, hat immer die Möglichkeit, immer den Wunsch, sich in seinem spirituellen oder ihrem spirituellen Leben zu verbessern, ernsthafter zu werden, spiritueller zu werden, enthusiastischer zu werden, hingegebener zu werden. Das sind so die Wünsche eines normalen Devotees im Krishna-Bewusstsein. Doch wir sind allein zu schwach, das zu erreichen. Wir brauchen deswegen die Hilfe der Überseele von innen und die Hilfe von Krishnas Repräsentanten von außen, sodass sie unseren schwachen Sinnen, unseren schwachen Entschlossenheit einfach helfen können, da durchzukommen. Wie können wir siegreich werden über Maya? Nur dann, wenn wir hinter uns die Unterstützung unseres spirituellen Meisters verspüren. Es gibt ein gutes Beispiel, was ich geben möchte hierzu. Es könnte unsere Govinda Naturkostspeise Manufaktur betreffen. Nicht? Wenn ein kleiner Geschäftsmann, der nicht so viel Geld hat, in dieser Geschäftswelt heutzutage bestehen will, braucht er das Kapital von einem großen Geschäftsmann. Gerade die ganzen kleinen Edeka-Läden machen zu heutzutage, weil sie diesen Angeboten, diese Massen, Ketten, Geschäftsketten horten, Wohlkauf, Kaufparadies und wie das immer heißt, nicht? Rewa-Markt und so nicht standhalten können. Die haben die billigeren Angebote, weil die einfach mehr Kapital zur Verfügung haben. Die kaufen groß ein und so weiter. So, wenn man muss, die müssen einfach so ein Laden, der Kapital hinter sich hat, kann alles machen. Das weiß unsere Govinda Manufaktur sehr wohl. Wenn wir da eine Million reinstecken könnten, das würde blühen wie nur irgendwas. Da lacht sogar der durchaus vernünftige Jatta, nicht? Da lacht einem das Herz. Dann würde man das machen, dann würde man datteln, flugzeugweise einkaufen und dann einen Reibach machen, wenn man es verkauft, nicht? Und so weiter. Nicht so ist es auch in unserem spirituellen Leben. Wir brauchen ein bisschen Power hinter uns, um da durchzukommen. Weil ein Devotee, der die Kraft eines spirituellen Meisters hinter sich verspürt und die Unterstützung und der in der Vision des spirituellen Meisters drin ist und nicht draußen ist, der hat eine Kraft, durch die es ihm möglich ist, Maya zu überwinden. Alleine können wir nicht siegreich werden über Maya. Das können wir uns aus dem Kopf schlagen. Das geht nicht, das ist noch niemals gelungen, dass ein bedingtes Lebewesen die ungeheure materielle Energie alleine überwunden hat. Die materielle Energie, an der sein Geist total angeschlossen ist. Wie eine Glühbirne, die in dem elektrischen Kreis angeschlossen ist. Deswegen, wenn ihr den Geist kontrollieren wollt, bringt ihn nicht in Kontakt mit der materiellen Energie. Seid vorsichtig, wenn Maya euch einlädt. Bringt ihn in Kontakt mit der Mission eines lieben Devotees von Krishna. Maya fürchtet sich vor Krishna und weicht zurück. Und wenn Maya sieht, dass ein Devotee einfach verankert ist in der Mission des spirituellen Meisters, dann weicht sie nicht nur zurück, dann tut sie ihm sogar, hört euch das an, dann tut sie ihm sogar eine Girlande umhängen, die nicht zerreißt. Wie die Golub. Also ich möchte euch wirklich von ihr gebt euch so viel Mühe und ich nehme eure ganze Zuneigung voll und ganz an. Ich weiß, das muss eine halbe Stunde dauern, so ein Prachtwerk aus dem Garten Eden zu zaubern. Nicht? Aber benutzt den richtigen Faden. Sonst reißt das. Also wenn immer ich hier eine Girlande kriege, wahrscheinlich zeigt es, dass ich es nicht wert bin. Das ist also meine Interpretation. Aber die Jasmin-Girlande hält. Faden, darauf kommt es drauf an, bei der Girlande. Und so ist es auch in unserem spirituellen Leben. Wir brauchen den Faden, sonst fliegt uns alles durcheinander. Und das ist die Mission des spirituellen Meisters. Viele von euch sind Vishnupad-Schüler und Schülerinnen. Ich weiß, dass von einigen Devotees, dass Vishnupad im Augenblick sehr hart arbeitet. Ich hörte 10 Stunden, 11 Stunden, vielleicht ist es auch. Und wirklich versucht, den Devotees zu helfen, dass das soziale Netz besser funktioniert und so weiter und so fort. Auch sehr hilft, dass der Sankirtan auf die Beine kommt und so weiter und so fort. Nicht? Und ihr solltet jetzt einfach total interessiert sein. Was ist die Mission eures spirituellen Meisters? Wie will er Krishna-Bewusstsein verbreiten? Und wie könnt ihr mit euren Fähigkeiten, und jeder von uns hat großartige Fähigkeiten, da ein wichtiges Teil werden? Und wo passe ich da rein in den Plan? Wir sollten wirklich sehen, wie kann ich verbunden werden, ich mit meinen Fähigkeiten bzw. Nichtfähigkeiten, Nicht? Und auch das betrifft natürlich das Gleiche, betrifft die Schüler von anderen spirituellen Meistern. Wo ist mein Plan in der Mission? Und wenn wir den finden und einfach da drin sind, wird es uns gut gehen. Sonst kann es uns nicht gut gehen. Unser Geist wird so viele Dinge kriegen. Vielleicht sollte ich das machen, vielleicht sollte ich das machen, vielleicht das und das. Nicht und so weiter. Aber genauso wie das Auge nicht den Geist sehen kann, können wir mit unserer bedingten Sicht niemals den Plan Krishnas sehen. Wir brauchen Support und Unterstützung. Hare Krishna. Das war jetzt eine herzerwärmende Lecture, hoffentlich. Oder eine inspirierende Lecture. Ich bin aber noch nicht zu Ende. Seht mal. Warum machen wir den Weg des Krishna? Warum machen wir den Weg des Krishna-Bewusstseins? Warum gehen wir ihn? Warum nehmen wir diese Bemühungen auf uns an? Warum hören wir uns zum tausendsten Mal eine solche Vorlesung an? Unser Wunsch ist es, letztendlich zu Krishna zu kommen. Unser Wunsch ist das Krishna-Bewusstsein zu erlangen, das heißt, dass Krishna in unserem Bewusstsein aufgeht. Und ich möchte euch als kleine Inspiration etwas vorlesen aus dem Gopal Champu, wie es ist, wenn Krishna erscheint. Ich habe im Gopal Champu eine Stelle gefunden, was geschah nach Krishnas Geburt. Und diese können wir so ein bisschen so hören, dass wir einfach versuchen zu verstehen, wie ist wohl dieser Zustand des Krishna-Bewusstseins, wenn Krishna erscheint in unserem Leben. Es wird immer beschrieben in der Bhagavad Gita, dass man dann nicht mehr ins Wanken kommt. Es wird beschrieben in den Heiligen Schriften, dass schon ein bisschen Krishna-Bewusstsein oder ein bisschen Liebe zu Krishna ausreichen würde, um die ganze Welt zu berauschen, weil es so fantastisch ist. Nachdem alle Gopis gehört hatten, dass Vrajaraj, Nanda Maharaj, und Brajeshwari, das ist Yashoda, ein Kind bekommen hatten, liefen sie in Windeseile nach Nanda Bhavan. Sie waren dekoriert mit Blumengirlanden in ihren Haaren und auf ihren Körpern. In der Hast flogen die Blumen auf die Erde und bedeckten die ganzen Straßen, was wunderschön anzusehen war. Ihre leuchtenden Körper waren mit direkt verwirrend anzuschauenden Juwelen geschmückt. Und sie liefen, wobei sie so schnell waren, dass ihre Kleider hinter ihnen herwehten. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn die Kleider hinter einem herwehen, da muss man ganz schön in Fahrt sein. Plötzlich brach ein Festival aus, so wie ein Blitz. Ihre Fußreifen klimperten und hörten sich an wie ein Konzert. Würdevolle Personen wie Nanda und Upananda gaben nun alle Tiefe und Würde auf und tanzten wie Verrückte. Und waren manchmal, und zu ihnen gesellten sich diejenigen, die so und so ein bisschen frivol waren. Oh, wie die sich verhielten. Oh, how they behaved. Die Gopis segneten das Baby Krishna und sie tranken den Nektar seines Lotusgesichtes, indem sie sangen. Jetzt kommt das Lied. Die Gopis, nee, die Gopas, das sind die Kuhhirten, beschmeißen sich mit Milch und Dahl und die Gopis schmieren jeden ein mit Öl und Turmeric. Nanda Maharaj ist wie ein Turm, um den herum ein Tanzfest von jubelnden Tänzern stattfindet. Er sieht aus wie der Mandarachala-Berg, der den Ozean der Milch quälte. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Der Ozean der Milch war da und die Halbgötter quälten an einer Seite und an der Seite der Dämon, wie das geschäumt hat. Sorry. So war es auch miteinander, mit den Tänzenden, die schäumten über vor Freude. Und die Gopis sangen weiter. Der Regen fing an, am Festival teilzunehmen und wusch die weißen und gelben Körper, die waren ja eingerieben vom gelben Turmeric, der Brajavasis, rein. Und so wurden kleine Flüsschen mit gelbem Wasser erzeugt in Vrindavan. Die Onkel mütterlicherseits von Krishna liefen schreckerfüllt herum wie erschreckte Diebe, denn die Onkel väterlicherseits liefen hinter ihnen her und versuchten sie zu fangen und sie mit Dahi, Joghurt und Turmeric zu bewerfen. Platsch, platsch. Also die Onkel liefen durcheinander in Vrindavan. Die Gopis sagen weiter. Es ist normal, dass wenn man um Spenden bittet, man immer weniger kriegt, als man sich wünscht. Zum Beispiel wir werden bald anfangen, um 1 Million Spenden zu bitten, aber wir werden vielleicht ein bisschen weniger kriegen. Aber heute gibt Nanda Maharaj so viel Spenden weg, dass alle diejenigen, die nach Spenden gefragt haben, zögern, solche Mengen überhaupt anzunehmen. Nanda Maharaj gibt, ohne dass man ihn fragt. Und er stellt sich auch selbst nicht die Frage, ob derjenige, dem er etwas gibt, es würdig ist oder nicht. Er stellt jeden Wunsch zufrieden und ist wie ein Kalpavriksha und ein Chintamani-Stein. Sodass sich die Kalpavriksha-Bäume und Chintamani-Steine besiegt fühlen. Oh, Nanda Maharaj gibt mehr, als wir geben können. Er hat uns besiegt. Während Nanda Maharaj Spenden gibt, meditiert er darüber, wie angenehm Narayana ist und wie er Narayana zufriedenstellen kann, sodass sein Sohn auf alle Fälle ein glückseliges Leben führt. Ja. Und dann, nachdem die also erst wild geworden waren, die Vrishbhasis vor Freude und sich bewarfen mit Joghurt und Turmeric und sich nachliefen und Flüsse da waren, einfach, wo sie wie Verrückte tanzten, als wären sie im Delirium, fassten sie sich, gingen in die Yamuna, duschten sich, rieben sich ein mit duftenden Ölen, zogen sich ihre wunderbaren Kleider an und ging zu Krishna, um ihn zu begrüßen. Aber erstmal musste dieses Freudenfest sein. So ist es, wenn wir Krishna in unserem Herzen begrüßen können. Es ist solch ein Freudenfest. Und dafür lohnt es sich, die Führung eines spirituellen Meisters anzunehmen, sodass wir auch dieses Festival zelebrieren können in unserem Leben. Ein Freudenfest, wo wir so singen können, Swagatam, Suswagatam, Sharanagatam, Krishna. Das ist ein sehr schönes Lied. Swagatam, Suswagatam, Sharanagatam, Krishna. Nicht? Willkommen, herzlich willkommen. Ich gebe mich dir hin, Krishna. Nicht? Das ist so das Willkommenslied. Svagatam, Susvagatam, Sharanagatam Krishna. Nicht? Die herzlich willkommen, Krishna. Und dazu ist es wichtig, eben im Leben diese gründige Führung eines Spiritual Meisters anzunehmen, sonst kommen wir nicht dahin. Wir sind zu bedingt. Und um die spirituelle Ebene mit einem Reck, wie heißt das nochmal? Reckaufschwung. Wer von euch ist Turner? Wie bitte? Ein Feldaufschwung. In Deutschland Feldaufschwung. Da steht man so vom Reck und da muss man, habe ich nie rausgekriegt im Turn, da muss man das rechte Bein schwingen ordentlich. Und dann muss man irgendwie das sich irgendwie ans Reck ziehen und dann durch den Schwung des Beines schießt man theoretisch dann hoch und ist dann oben, nicht? Wenn das klappt. So können wir nie in die spirituelle Welt kommen, mit mentalem Schwung. Und selbst die besten Schwinger kommen so nicht hoch. Da braucht man schon die Führung. Um in die spirituelle Welt zu kommen. Fällt auch schon? Sicher? In der Schweiz würde man vielleicht sagen Bergaufschwung, weil es da mehr Berge gibt als Felder. Hare Krishna. Gut, hiermit haben wir ein natürliches Ende erreicht. Hare Krishna. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Was sagt ihr denn dazu? Einfach nur schweigen, das kann jeder. Seht ihr meinen Punkt? Es wird wen. Wir sind im Kali Yuga. Wir brauchen eine klare Richtung, um hier hinzukommen. Auch für unser Projekt. Unser Projekt hat eine unglaubliche Potenz. Und ihr werdet sehen, jetzt in ein paar Stunden kommen ja die ersten Gäste. Wir haben 65 angemeldete Gäste. 65. Nektar-Leute, also ich kenne ein paar. Jetzt hat sich noch einer von München angemeldet. Den müssen wir noch unterbringen. Der wird einen großen interreligiösen Austausch machen mit so Koryphäen. Also Pater Emanuel von Jungklausen, der ist sehr bekannt geworden. Und so und will die Votis einladen dazu, um den Hinduismus zu präsentieren. Das wird sehr groß werden. Der mietet die Stadthalle dazu und dann kann man endlich mal lospritschen zu entsprechenden Mengen von Leuten. Ich will auch kommen, das spricht sich rum, unser Projekt. Gut, wenn dann keine Fragen dazu sind, dann Mukunda Prabhu, du hast immer gute Fragen. Wenn man so viele Pflichten als Haushälter hat, wie ist es dann möglich, als in die Mission zu gehen? Als Haushälter hast du verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Abstufungen von Haushältern und du musst sehen, wo du dich einsiedeln willst. Es gibt diejenigen, die nur für die Miete und für das Essen und Schlafen sorgen und die in dem Sinne nicht an der Mission teilnehmen. Das ist nicht so gut wie diejenigen, die näher sind und gelegentlich Service machen.
in dem sie einen Tempel-Service machen. Und dann gibt es diejenigen, die sich ganz in der Mission hingeben, die ein, ja, manche Haushälter sind total drin in der Mission. Nicht? Da muss man muss erst mal verstehen und in dem Herzen die Sehnsucht haben. Ich muss ganz gleich, in welcher Situation ich bin, in der Mission drin. Ob ich krank bin oder Zahnschmerzen habe oder Geistesschmerzen habe oder so. Man muss erst mal diesen Punkt verstanden haben und dann wird man Wege und Mittel finden, das möglich zu machen. Es stimmt, als Haushälter haben wir Pflichten und es wäre nicht gut, diesen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Wir müssen uns situieren als Haushälter, damit wir ja unserem Ashram entsprechend uns beschäftigen können. Aber wir müssen zur gleichen Zeit unbedingt die Sehnsucht haben. Ich muss was machen und dann wird Krishna dir die Möglichkeit geben, hundertprozentig. Hundertprozentig. Du musst erstmal verstehen, das ist gut für, das ist einfach meine wesensgemäße Position. Du darfst dem nicht, und dann wird es möglich sein. Ich habe gerade eine Mutter besucht, in der Schweiz, also ein Haushälterpaar, und habe gesehen, wie die so viel Service machen und das Kind kommt überall mit und freut sich und lernt die Devotees kennen und so weiter und so fort. Nicht? Ist überall, badet im Ganga und so. Nicht? Und ist sehr glückliche Sache. Also während manche Haushälter denken, weil wenn jetzt Kinder kommen, also ich weiß, dass das nicht also, oder so, wenn das denn wirklich losgeht mit den Verpflichtungen, solange man noch keine Kinder hat, dann ist es noch nicht so intensiv, aber wenn Kinder da sind, die brauchen wirklich Zeit, damit aus ihnen also die brauchen Zuwendung, nicht, damit aus ihnen was Anständiges wird, ja, dann geht das wirklich los. Aber trotzdem, auch dann kann man einfach, wenn einem klar wird, ich will Service tun, ich möchte hier aus dieser materiellen Welt zu Krishna hingehen, dann wird es einem klar, dann kann man was finden. Kann man sich zum Beispiel ansiedeln hier im Goloka Dharma Projekt, das ist so entwickelt, dass Haushälter das Service tun sollten. Selbst wenn sie keinen Service geben, der Haushälter, der doch wenigstens eine Spende gibt, und sei es nur 10 Mark am Tag, oder im Monat, oder alle, ist ja egal, eine Woche. Ganz wichtig, wir dürfen niemals uns auf die Schultern kämpfen lassen, dass wir keinen Service mehr machen können, niedrigen lassen, ganz gleich, was im Leben passiert. Und je mehr wir tun können dafür, desto besser. Seht mal, wenn wir aus dem Leben rausgehen, werden wir nicht bemessen werden, was wir uns alles genommen haben, was wir alles erreicht haben für uns. Wenn wir aus dem Leben herausgehen, zählt nur, was wir getan haben an Devotional Service. Das ist Reichtum. Jede Minute ist ein Reichtum, den wir erwerben. Das ist die andere Art zu schauen, die spirituelle Art zu schauen. Jede Minute, wenn wir 2 Minuten machen, super. Wenn wir eine Stunde machen am Tag, super. Wenn wir 5 Stunden machen, sind wir noch reicher. Wenn wir 10 Stunden machen. Ja. Das sind die Beispiele von den großen Devotees. Ist es nicht so? Die machen Service. Ich finde das Beispiel von Sri Vishnupada sehr, sehr inspirierend. Dem geht es physisch wirklich nicht so gut, aber der tut so viel Service. Man muss ja fast Gedanken machen, sich wieder. Das ist bewundernswert. Das ist ein Beispiel. Nicht? Hare Krishna. Ich weiß gar nicht, wie ich so im Augenblick immer so aufgeschippert habe, aber wir hören gerade das Leadership Management Seminar. Tolles Seminar. Wirklich sehr. Für jeden Devotee ist das sehr gut. Steht auch hinten auf der Kassette. Es gibt so diese 4 Serien, 4 Tapes, Leadership Management Seminar, müsst ihr unbedingt euch anhören. So praktisch. Zuerst geht es los, wie kriegt man sein Leben in Ordnung? Das ist die erste Kassette. Dann, wie kriegt man irgendwas in der Welt getan? Das ist die zweite, da sind wir gerade. Gut. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai.